Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jo, und die beiden Chaoten begrüßen euch zu Folge 158 des Worum-Podcasts. Das Ganze heute unter dem Titel Traveling Without Moving. Ich muss mir schon die ganze Zeit verkneifen, jetzt irgendwie Virtual Insanity oder Cosmic Girl anzustimmen. Thomas, geht's garantiert genauso. Ich begrüße dich, mein Lieber, und frage dich als allererstes, was hat das Dortmund-Spiel mit deiner emotionalen Situation gemacht?
Ja, Virtual Insanity. Aber ich bin's doch, dein Cosmic Girl. Ja. Hallo.
Erstmal nicht. Mal wieder Melodien im Kopf.
Ja, moin. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich was gesagt.
Ja, zu diesem Spiel. Nein. Das nicht ganz, genau.
Herzlich willkommen auch von mir. Ja, es ist ja irgendwie, heute ist erst Montag, ne? Montagmittag. Wir sind früh dran diese Woche. Aber das Spiel war ja schon Freitagabend und liegt schon ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz, sag ich mal, sind die Gefühle noch frisch?
Ja. Noch einigermaßen.
Und, ja, Traveling Without Moving. Wir haben lange dran rumgedoktert, verbal, an dem Titel und lange diskutiert und auch überlegt, ob wir vielleicht die einzigen beiden Ü40er kennen, die das Jamiroquai-Album noch kennen. Aber Traveling Without Moving im Prinzip von, ja, wir haben uns auf den Weg gemacht, ja. Ziel der Reise ist irgendwo klar. Aber vom Fleck kommen wir noch nicht.
Ja, genau. Und deswegen fand ich so passend, auch wenn Traveling, ja, du hattest ursprünglich vorgeschlagen, Running Without Moving, das macht's ja eigentlich noch deutlicher. Aber ich finde der Wiedererkennungswert über den Albumtitel dann wenigstens okay. Und irgendwo kann man Traveling mit Running einigermaßen unter einen Hut bringen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn.
Wir haben eine Menge zurechtgeklöppelt.
Ja, genau. Schon. Aber trotzdem, das Without Moving ist mir eigentlich wichtig, um auf das Dortmund-Spiel zu gucken. Und das war ja nun in der Tat dann auch in der Bestandsaufnahme und im Rückblick ja das, was hängen bleibt. Irgendwie, ja, es hat sich was verbessert, aber vom Fleck kommen wir nicht.
Wo hast du es gesehen?
Ich habe es mir zu Hause angeguckt, habe es gerade noch zum Anpfiff geschafft, weil ich noch meine Kleine von der Theaterprobe abholen musste. Das hat gereicht, um mit einer sehr, wie sagt man, mit Defätismus in das Spiel zu gehen.
Grundaggressivität. Ja, ja. Mit anderen Worten, wenn man dich auf der Landstraße auf der Rückfahrt nach Hause gesehen hätte, in diese Gefährderdatei Fußballfans aufgenommen, vermutlich.
Warum hat der Typ kein Licht an?
Ja, oder ein kurzer Anruf beim Jugendamt.
Ja, genau.
Die Kinder schreien da hinten.
Ja, genau. Die Fenster sind auf, die Köpfe der Kinder hängen aus dem Fenster. Hilfe! Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich bin in der Tat mit selten hoffnungsloser Einstellung diesem Abend genähert. Ich hatte das bei Twitter auch kurz geschrieben. Mir ist irgendwie erst am Morgen eingefallen, ach ja, heute Abend ist ja ein Spiel, weil ich einfach so wenig Vorfreude auf das Dortmund-Spiel hatte, angesichts der vorherrschenden Hoffnungslosigkeit. Ich muss dann letzten Endes sagen, wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum ich mit einem sehr guten Gefühl zumindest in die Halbzeit gegangen bin. Weil, ich habe, wie gesagt, zu Hause geguckt und was ich gesehen habe, hat mir im Grundsatz erstmal gefallen. Hast du es im Froggies geguckt?
Genau, ich war im Froggies und mir ging es ähnlich. Also ich schwankte so hin und her vorher zwischen warum nicht irgendwie für eine Überraschung sorgen und so ein dreckiges 2-2 oder 1-1 mitnehmen so und der Angst, dass es nach 17 Minuten schon 0-3 steht. Und,
Wie war denn die Stimmung bei den anderen im Vorgieß?
Auch sehr positiv.
Ja, okay.
Also ähnlich wie bei uns, vermutlich auch begründet durch die geringen Erwartungen. Aber doch eine allgemeine Zufriedenheit, kann man sagen. Und zumindest, es ist schon mehr als wir sind da von der Schippe gesprungen, ne? Sondern es war schon, dass man dachte, okay, da ist Leben in der Mannschaft und wir können eigentlich zufrieden sein.
Was so eine Länderspielpause mit Fußballfans macht, ne?
Ja, nicht nur das, aber vielleicht auch eine neue Herangehensweise, ne? Können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ne? Was ja im Prinzip aber auch so zu erwarten war, dass wir da nicht mit so einem Pressing spielen wie gegen Mannschaften, die vermeintlich schlechter sind als wir und wo wir dann eben noch nicht die Qualität hatten und die Spiele dann verloren haben, hatten wir in den letzten Folgen ausführlich besprochen, sondern wirklich dieses Spiel, was du kannst, mit dieser Einstellung da auch reingegangen ist, Werder, und erstmal defensiv ja sehr stabil stand, mit Leo uns der jetzt zwei Sechser ja im Prinzip gebracht hat, die wir beide so nicht auf dem Zettel hatten, zumindest nicht auf der Sechs, ne? Ja. Hattest du, glaube ich, hatten wir beide Linen reingetippt, glaube ich, ne?
Vorher. Ja, genau.
Bei Rate die Aufstellung. Und vorne zweite Überraschung, Kovnatski, hatte ich auch nicht mitgerechnet. Da hatten wir beide gedacht, dass Jinma kommt von Anfang an. Ja, Diggi, müssen wir ein bisschen sortieren jetzt, ne? Gibt eigentlich so viele Aspekte.
Lass uns mal bei der Abwehr anfangen. Mhm. Finde ich nämlich in der Tat super interessant, weil ich meinem Impuls widersprochen habe. Nämlich meine Idee wäre echt auch gewesen, vor dem Spiel zu sagen, weißt du was, macht doch eigentlich total Sinn, auch mit Blick auf Routine, es jetzt endlich mal mit Jungen auf LIV zu probieren. Ja. Und ich habe dann aber bei Rate die Aufstellung gedacht, nee, das macht er nicht, der lässt Jungen wieder links draußen spielen. Und deswegen hatte ich ja dann Grosso in die Innenverteidigung getippt, dass er das macht. Ne? Und ich fand es ehrlicherweise super, dass er Jungen jetzt endlich mal LIV hat spielen lassen. Und tut mir leid, das hat mir so gut gefallen. Ich habe Jungen gefühlt nie so ein gutes Gefühl bei ihm auf Linksverteidiger gehabt, wie in diesem Spiel auf der LIV-Position, weil ich ihn da wirklich gut fand.
Ja, das könnte auch daran liegen, dass das ja seine Position ist eigentlich, er ja immer nur außen spielen musste, weil der Verein keinen besseren Rang geschafft hat, ne? Ja. Und Stichwort Buchanan, der es nicht geschafft hat, sich durchzusetzen da, nicht mal ansatzweise, und immer wieder Toni Jung da gespielt hat und halt auch im Prinzip ja in Dortmund dann die Stärken gezeigt hat, die ihn eigentlich ausmachen und die eigentlich nicht brauchbar sind auf einer linken Außenbahn, vor allem nicht, wenn du hinten Dreierkette spielst. Er ist halt einfach nicht der Sprinter und Flankengott, so nie gewesen.
Und sein Stellungsspiel kam auf LIV 10-mal besser zum Tragen. Ey, wie viel der zugestellt hat. Ja,
und was für eine Ruhe er hatte.
Ja, genau.
Auch, ne? Weil Dortmund ja auch, wie alle unsere Gegner davor auch schon, natürlich versucht haben, uns zu pressen, unter Druck zu setzen. Ja. Ne? So fing das ja an. Gut, ist auch noch im weitesten Sinne Abwehr. Also ich möchte ja nicht abschweifen. Lass mit der Abwehr anfangen. Dortmund natürlich wieder angefangen, ne, uns zu pressen, ganz zu Anfang. Das hast du gemerkt. Also Zetterer sollte die Bälle rausschlagen, weil wir ja vorne niemanden, aber auch wirklich niemanden mehr hatten, der auch nur ein Kopfballduell gewinnen kann.
Ja.
Wenn du auch noch Bittencourt bringst und Stayer auf die Sechs stellst, dann, ne, und Jung ja auch nicht mehr vorne sich anbieten kann. Ja. Um einen Abschlag zu verlängern oder so, sondern der Mann, der ja auch seine Stärken jetzt nicht in der Luft hat. Ja. So, das haben die also gemacht. Und da war Jung echt ein ganz wichtiger Faktor hinten, mit Ruhe da hinten rauszuspielen ab und zu. Ja. Und das fand ich wirklich richtig gut. Auch das Zusammenspiel mit dem Mann hat richtig gut funktioniert, fand ich. Und ich fand auch Friedel wirklich gut.
Ja. Und ich habe mich gefragt, genau weil du das gerade sagtest mit Friedel, ne? Und ich fand ehrlicherweise Veljkovic auch gut. Ja, also sie haben eine gute Figur in der ersten Halbzeit gemacht, gemessen an dem, was an offensiver Qualität auf sie zugerollt ist. Aber ich habe mich gefragt, ob möglicherweise auch in der Ordnung Jung eine Rolle spielt, die ich oder wir bislang möglicherweise unterschätzt haben. Weil ich könnte mir halt auch wirklich gut vorstellen, dass er als Organisator vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist, wenn er weiter in die Mitte rückt. Weißt du?
Und dass er halt zumindest eben, ja auch für den Mann eine riesige Hilfe ist.
Ja, genau.
Ne?
Genau.
Weil wenn da dann einer hinter ihm steht, der ihm genau sagen kann, dahin, weil er diese Position selbst gespielt hat, dann hilft es ja im Prinzip dann beiden.
Ja.
Also ich glaube, das war wirklich eine gute, ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, noch wichtiger war, zu dem, was du eben meintest, war, dass auch die Mitte viel enger war.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, das hast du wirklich gemerkt. Ich fand wirklich Stayel, und ich habe eben noch mit Micky telefoniert, liebe Grüße, ne, der auch meinte, ey, Stayel für mich mit Abstand der beste Mann auf dem Platz.
Ja.
Ne? Hat vielleicht sein bestes Spiel für Werder Bremen gemacht.
Ja, und ich fand Leo auch brutal gut.
So, und die beiden auf der Sechs haben schon so viel Druck von der letzten Abwehrreihe weggenommen. Ja. Ne? Das war das, was ich in der letzten Folge meinte. Weißt du noch, wie wir das Tor gekriegt haben, das 0-1? Von Hoffenheim, ne, wo sich Prömel in diesen freien Raum schleicht, in unserem Sechserbereich, und keiner passt auf, und Friedel muss rausrücken, und dann kommt der One-Touch-Ball auf Bayer und ist durch, so. Da meinte ich, ey, das ist nicht alleine die Schuld der letzten Reihe.
Ja.
Und diese Situation hat es, vom Gegentor mal abgesehen, da müssen wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen. Da gab es, glaube ich, mehrere Sachen, wo man das sagen kann, daran hat es gelegen, ne, dass da dann eben in dieser Sekunde die Abwehr nicht wach war. Aber sonst war die Mitte einigermaßen dicht. Also ja,
fand ich auch.
Die größte Chance, die Dortmund in der ersten Halbzeit hatte, entstand durch diesen Katastrophenpass von Schmid, also durch einen individuellen Fehler.
Ja.
Ne, in der eigenen,
den ich ohnehin Hälfte erschreckend schwach fand. Komischerweise auch gemessen an den guten Leistungen, die er bislang gebracht hat, fand ich ihn gegen Dortmund wirklich nicht gut.
Ja.
Viele Fehler gemacht, viele Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, sich immer wieder festgelaufen, Zweikämpfe verloren, auch er hat teilweise haarsträubende Ballverluste gehabt auch.
Er hat es aber natürlich durch diese neue Balance, ne, dass mehr auf die Defensive geachtet wurde und Leo eher als zweiter Sechser, als zweiter Achter oder Zehner gespielt hat, hat er es natürlich auch viel schwerer gehabt als in den Spielen danach, weil er einfach immer in Unterzahl war.
Hm.
Ne? Er hatte immer Can und einen der Verteidiger gegen sich, weil halt einfach durch diesen stärkeren Fokus auf die Defensive natürlich auch nicht bei jedem Ballgewinn sofort alle umschalten konnten, schon aus konditionellen Gründen oder weil du einfach zu weit weg bist, weil du einfach zu tief stehst. Ne, als dass du dann sofort immer mit rausrückst und Schmiedi eine Anspielstation bietest. Ne?
Ja, aber ohne. Entschuldige. Ich wollte nur sagen, ohnehin fand ich, es ist komischerweise jetzt genau das passiert, was wir in der letzten Folge zumindest mal angesprochen haben. Ich hatte das zu dir gesagt, glaube ich, dass ich meinte, ich verstehe einfach nicht, warum du mit den Nackenschlägen, die du in den Spielen vorher bekommen hast, dein Team nicht erstmal mit einer Einstellung auf den Platz schickst, die den Fokus hat, sich defensiv zu stabilisieren und sich darüber die Sicherheit fürs Spiel zu erarbeiten. Ne? Und prompt haben sie das gegen Dortmund gemacht. Gut, die anderen Spiele davor, da bewegte sich Werder wahrscheinlich in einem anderen Selbstverständnis. Hoffenheim war ein Heimspiel, da willst du das nicht anbieten. Die anderen waren, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Abstiegskandidaten. Exakt. Da hast du auch das Selbstverständnis, das anders zu spielen. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch sofort, wenn du dem Team die Marschroute an die Hand gibst, zu sagen, konzentriert euch gegen so eine Mannschaft erstmal darauf zu stehen, ja, dass die Mannschaft genau das tut, was ich mir schon vorher gewünscht hätte, sich Sicherheit zu holen.
Ja, ja, und dass die Mannschaft das auch kann. Ne?
Genau. Genau.
Und es gab ein anderes Spiel in der Saison, das auch schon mal so war, das war das Spiel in Freiburg,
ja, genau,
wo wir auch bis zur 94. oder so das 0-0 gehalten haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Und dann Maximilian Philipp.
Ja.
Oder Philipp Maximilian oder wie der heißt.
Ja. Der mit den zwei Vornamen.
Der halt. So, ne, wo der uns dann da das Genick gebrochen hat und wir genauso unglücklich, also im Prinzip ja noch unglücklicher verloren.
Ja, noch, ja, deutlich unglücklicher noch, ja.
Das Spiel. Ja, und das ist halt genau dieses Ding, ne? Und ich glaube, da hast du völlig recht, dass das so ein Mentalitätsding ist, dass du natürlich, und das ist vielleicht, war das ein bisschen zu großkotzig gedacht, ne? Dass man vielleicht, genau wie du sagtest, gegen Heidenheim oder Darmstadt halt den Anspruch hatte,
ja, genau,
dass man die schon spielerisch kontrollieren kann.
Ja, genau, exakt, genau, das habe ich auch gedacht.
Die Alternative wäre gewesen, wenn du so spielst wie in Freiburg, dann wird's halt vielleicht 0-0 und alle sagen, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja.
Aber du hast den Punkt. Ne?
Ey, so hat Freiburg sich über 6 Jahre lang in der Tabelle peu à peu nach oben gearbeitet.
Ja, das stimmt wirklich.
Ja. Genau so. Deswegen, man geht halt raus aus dem Spiel und sagt sich, okay, wieder 0 Punkte. Und wenn man sich mal Reaktionen Social Media und so anguckt, auch nach dem Spiel, dann sind da auch nach wie vor unheimlich viele Leute dabei, die sagen, können wir uns da nichts für kaufen, in Schönheit sterben, wieder 0 Punkte auf dem Konto, ich bleib dabei, da ist kein Fortschritt zu sehen und so. Sehe ich halt komplett anders. Ja, ich bin aus dem Spiel wirklich rausgegangen, habe mich natürlich darüber geärgert, dass wir das Ding noch fangen und dass wir dann auch mit 0 Punkten da vom Platz gehen. Aber ich habe halt so viele Punkte gesehen, die mir in unseren letzten Folgen auch wirklich Angst gemacht haben.
Ja,
so.
ja, genau. Gerade
die haben sie ein bisschen
diese Ubuntu-Geschichte,
ja, genau,
ne?
Exakt.
Dieses Fighten und so.
Genau.
Und was mich, wie gesagt, was ich auch wirklich gut fand, war nicht nur, dass Ole da mit Jung und so, da wirklich, glaube ich, und Friedel in der Mitte auch wichtige Erfahrungen gesammelt hat, die noch für die Saison vielleicht ein Faktor sein können, die sich jetzt erst richtig ergeben haben.
Ja.
Auch genauso, wir haben in den letzten Folgen ausgiebig über Leo Bittencourt gesprochen.
Ja.
Ne? Was das für ein Faktor ist, wenn der beleidigt in der Ecke sitzt, Oder wenn er auf den Platz kommt und sich reinhaut und natürlich niemals irgendwie der Sinne, den sie dann wird, ja, und man immer nach 17 Minuten denkt, oh Gott, hoffentlich nicht gleich gelb-rot, aber der halt so viel mitbringt an Skills, die uns vorher gefehlt haben, nämlich Feuer reinzubringen, ne, dass der halt auch wieder seine Rolle in diesem Kader gefunden hat, in diesem Mannschaftsgefüge, und das, glaube ich, auch so was wichtig ist, genau wie Jung, um da diese neue Struktur zu finden.
Aber guck mal, was mir komplett deutlich geworden ist, ist das, was wir vermutet hatten in den letzten Folgen auch immer mal wieder, als wir über ein, ich sag jetzt mal, Autoritätsgerüst auf dem Platz gesprochen haben. Mhm. Ne? Und Leo ist so ein gutes Beispiel, deswegen bin ich dir dankbar, dass du es ansprichst. Leo hat zum Beispiel im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff die Ansprache gehalten. Ach, du hast da so einen kleinen Zehner gesehen, der da irgendwie gefühlt, wo alle sich runterbeugen mussten, um ihm die Arme auf die Schulter zu legen im Kreis. Ja. Ja. Aber du hast ja gesehen, wie der richtig elanvoll in die Mitte des Kreises gegangen ist und die Leute eingestimmt hat, angefeuert hat. Und ich glaube, da ist es dann letztendlich, und er ist dann ja wirklich auch mit Leistung vorangegangen. Ne? Ja. Und ich glaube, das, was wir vermutet haben, wo wir gehofft haben, dass es jetzt schnell geht, ich hoffe, dass dieser Prozess schneller geht, als ich befürchtet oder gedacht habe, denn auch so simple Einsätze wie einen Typen wie Toni Jung, der vielleicht nicht der Lautsprecher ist, ja, aber der mit Routine in ja, auf einer anderen Position jetzt möglicherweise
absolute Respektsperson,
genau das, Kader, ne? Genau das. Und wenn du die Leute wieder auf dem Platz hast, also gefühlt war es einfach so, die Kombination Bittencourt, Friedel als Captain, der ja umstritten ist auch bei uns im Podcast, aber dann halt eben auch noch Jung dabei zu haben und jemanden wie Stale, ja, da bildet sich dann eine Achse, die mit guter Leistung vorangegangen ist und die sofort das gesamte Konstrukt stabilisiert.
So ist
ja,
es.
Und das finde ich halt, ist ein Zeichen, das mir Mut macht. Ich sage nicht, hey, das Problem haben wir abgeräumt, das ist sich mitnichten so, aber ich hoffe, dass halt eben auch Ole Werner die Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung zieht, dass es durchaus Sinn machen kann, auch den Aspekt dieses Mentalitätsspieler Konstrukts auf dem Platz nicht zu vernachlässigen und da halt eben auch die Leute auf dem Platz zu haben, die dem Team, darüber haben wir auch gesagt, die dem Team ja helfen, sich aufzurichten. So.
So, genau das, ne? Und du meintest in der letzten oder vorletzten Folge auch, ne? Es kann auch sein, dass dieses Ding zwischen Leo und Ole halt auch einfach sich damit lösen lässt, dass man einfach auf den Trainer hört und sagt, ja, Digga, du hast jeden Tag die Chance, dich aufzudrängen. Mhm. Hör auf zu schmollen, ja? So. Zeig mir, dass du es willst und dann kriegst du deine Chance. Und so ist es jetzt gekommen. Ne? Und genau wie du sagst, und solche Leute, die dann die anderen mitziehen können, weil sie selber wieder wachsen. Ne? Ja. So auch ein Duxch, den du danach in Interviews, wo du auch merkst, okay, der hat auch den Anspruch, jetzt nicht mehr nur der lustige Kumpel zu sein.
Ja, genau.
Ne? Sondern auch jetzt mit seinen, ne, der ist jetzt Vater, der geht auf die 30 zu, der hat eine Lebensentscheidung getroffen mit seiner Vertragsverlängerung. So, der will jetzt auch mal ernst genommen werden. Ja.
Sieht
so
nach dem Abpfiff noch gelb.
Richtig.
Ne? Weil er sich so nicht mehr einkriegt.
Das ist nicht wirklich schlau und das wäre ihm früher auch passiert, wahrscheinlich. Ja. So, aber es zeigt auch, es ist ihm nicht egal.
Genau, und er macht den Mund
solche
auf
Leute
jetzt, ne?
Brauchst du, um dann so Typen mitzuziehen, die halt das in sich drin nicht haben. Ich nenne da so Leute wie Pieper oder Mitch Schweizer, die immer jemanden brauchen. Ne? Das sind keine Vorangänger so. Das sind Leute, die sind super, wenn du die hast, so, aber die müssen sich wohlfühlen und glücklich sein und ihre Rolle haben. Und dafür brauchen die dieses Konstrukt.
Ja. Und ich bin jetzt mal so irre gespannt, weil ich finde, ne, wir haben in den Spielen davor haben wir immer mit der Konstellation in der Innenverteidigung gekämpft und waren uns unsicher und die Leistung waren einfach nicht gut und so, ne? Und jetzt hat er aus der Not geboren eine Variante gewählt, die meisten Anfang der Saison nicht unter die ersten zwei, drei besten Lösungen für die Innenverteidigung gestellt hätten.
Die ich allerdings bei Rate der Aufstellung hatte.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Kuhlmann.
Nur damit du es notierst.
Ja, lass die weißen Elefanten noch kurz im Stall. Ich will nämlich dazu noch sagen.
Ich notiere es auch mal sicherheitshalber.
Ja, die Liste wird länger. Das verstehe ich. Ja, sehr gut. worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich mir jetzt halt irre gut vorstellen kann, dass die Tatsache, dass dieses vermeintliche Notkonstrukt in der Verteidigung so gut funktioniert hat, auch etwas oder eine sehr spannende Entscheidung abbilden wird, wenn Werner auf die Aufstellung gegen Union gucken muss und möglicherweise wirklich Stark und Pieper wieder fit sind.
Ja. Ja,
weil für mich ist es nicht gesagt, dass Jung dann automatisch rausrotiert.
Nee, so. Das hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt. Was passiert denn, wenn die beiden wiederkommen?
Genau.
Also ich glaube, bei Pieper stellt sich die Frage nicht, ob der sofort den Anspruch hat, wieder zu spielen. Hat er nicht.
Ja.
Ja. Dafür war er vorher auch schon Innenverteidiger Nummer 4.
Ja.
Ne, und er hatte wirklich ja katastrophale Böcke drin in den letzten Spielen. Also dem hat das, glaube ich, diese Verletzungspause vielleicht auch mental gerade ganz gut getan. Ja. So. Bleibt aber Stark, ne? Bei dem sich ja schon die Frage stellt, er war schon Leader-Typ, war eigentlich gesetzt in der Mitte. Was ist, wenn der wieder fit ist? Meine Prognose ist, gegen Union wird er nicht von Anfang an spielen, außer es verletzt sich jemand, weil die drei werden dann wieder auflaufen.
Ja, okay.
Glaube ich ja, spannend, weil das kannst du ja noch damit begründen, dass der aus der Verletzung kommt und so.
Ja, ne?
So,
ja,
da
find ich spannend,
kann man, glaube ich, da würden wir auch als Trainer sagen, ey, die Defensive war echt relativ stabil. Wen nimmst du da jetzt raus? Ne? Einen bärenstarken Jungen oder den Captain Friedel?
Genau.
Um Stark dann wieder und dann hast du wieder das Abstimmungs, hast wieder eine neue, nee, also wenn es irgendwie geht, mit den gleichen drei reinzugehen, wäre schon, glaube ich, ganz schlau.
Ja, oder halt Milosch durch Stark ersetzen. Das kann ich nicht sagen.
Ja, obwohl ich den auch wirklich super fand gegen Füllkrug, ja vor allem, ne? Hat ja viel gegen Füllkrug gearbeitet. Genau, über das Gegentor wollte ich noch kurz sprechen. Ne? So, weil das war ja wirklich, Mann, also erstmal, es war natürlich ein Weltklasse-Pass. Das muss man ja wirklich sagen, ne? Das Can, das ist ja auch noch, ich habe mir das nochmal angeguckt, das ist ja No-Look.
Ja.
Er guckt ja nach links raus
und
spielt ihn dann in die Gasse. Das ist ja wirklich so gut. Und dann dieses und genau dieser Moment und dann dieses Missverständnis zwischen Veljkovic und Weiser, ne? Ja,
Veljkovic
rückt raus, weil er denkt, ja, der Laufweg ist Weltklasse, aber von Brand, ne? Aber Veljkovic rückt raus, weil er denkt, Weiser übernimmt. Und Weiser denkt, Alter, warum läufst du raus?
Ja, und Weiser friert halt mit den Füßen auf dem Boden fest, siehst halt richtig. Der guckt sich um, sieht Brandt ist im Rücken weg und dann bewegt er sich keinen Millimeter mehr, weil er einfach schon sieht, okay, das war zu spät.
Aber es gibt noch einen Faktor, ne? Denn auch nicht nur die beiden, wenn man da überhaupt von Fehler sprechen kann, weil das ist halt auch einfach geil gemacht. So, ne? Auch Friedel steht nicht optimal, ne? Weil wenn er wirklich zentral in der Dreierkette gestanden hätte. Also er steht ganz dicht an Jung dran noch, ne? Und Jungs Gegenspieler in dem Moment des Passes. Wenn er zentral in der Mitte steht, auf so einer Libero-Position, dann stoppt er den Ball, diesen Pass. Oder Can spielt ihn gar nicht, weil er weiß, der kann gar nicht durchkommen. So, ne?
Ja.
Und so war das halt ein Mini-Moment, wo die Abstimmung nicht 100% war. Und das ist killer gemacht. Ey, sowohl der Pass als auch wie Brandt das dann vollendet. Das ist leider wirklich gut.
Sami Khedira hat es auch ganz geil analysiert für DAZN nach dem Spiel. Haben sie auch im Scouting-Feed, so mit diesen, ne, mit den eingerahmten Spielern und dem Gitter auf dem Feld und so, haben sie es nochmal ganz gut analysiert.
Ja, kurz nach dem Spiel war ich in meiner Wuthöhle.
Ja, ich war auf der stillen Treppe. Aber das habe ich noch mitbekommen. Und Sami Khedira sagte, dass man in der Situation halt total sieht, wie kräftezehrend für einen Abwehrverbund so ein Spiel ist, als Mannschaft gegen die potenziell unterlegen ist, gegen so eine Offensive antreten muss. Und er sagte, in der 20. Minute fällt das Tor nicht, weil Staye die zwei Schritte auf Khedira rausmacht und so die Passwinkel ganz andere werden. Ja. Und Staye hat diese zwei Schritte nicht rausgemacht, war dadurch 5 Meter von Can weg, sodass Can einfach andere Passwinkel hatte und diesen Pass auch spielen konnte. Das widerspricht ja nicht deiner Analyse gerade, aber das wäre auch ein Punkt gewesen, das zu verhindern. Ja.
Ja.
Und du hast halt einfach auch gesehen, Weiser sieht im Rücken aus den Augenwinkeln Brandt lossprinten und du siehst aber, der ist einfach platt. Der versucht nicht mal mehr die Drehung zu machen und noch nachzugehen.
Er betet, dass Veljkovic ihn übernimmt.
Ja, genau.
Er betet. So. Und Veljkovic denkt, okay, da kommt zwar einer, aber Mitch ist ja noch da.
Ja.
Ich gehe mal auf den, weil Veljkovic sieht ja das Loch.
Ja.
Ne? Und rückt raus, was dann am Ende unterm Strich netto der Fehler ist so. Aber es ist natürlich nicht der alleinige, genau, ne? Und wie gesagt, und Friedel auch, 2 Schritte weiter rechts oder 3 Schritte. Ja. Dann ist der Passweg zu. So, okay, bitte.
Ganz kurz ein Gedanke dazu noch. Das habe ich ganz selten. Ja, das ist wirklich ein Gegentor, was wir fangen, wo ich mich einfach zurück ins Sofa fallen lasse und sage: Ja, scheiße. Gegen so eine Truppe fängst du solche Tore halt.
Ja, genau.
Weil das einfach wirklich, wie du es gerade gesagt hast, der No-Look-Pass ist wirklich gut. Der Laufweg ist Weltklasse von Brand. Ja. Und dann ist der Abschluss auch noch super. Ja, den lupft ja auch nicht jeder. So, nee. Ja, mein Gott, dann fängst du dir so ein Ding halt. Und deswegen das nehme ich dann hin. Ja.
Ja.
So, deswegen.
Vor allem, ja, und du fängst dir so ein Ding sogar gegen den Bärenstark etc. Das müssen wir nämlich auch nochmal, also bevor wir das vergessen, das geht immer so ein bisschen unter, was der Typ da, auch Kicker 11 des Tages, ne, was der da rausgeholt hat, dieses eine Ding von, ich glaube, Marlin in der ersten Halbzeit.
Mit der Reflexhand meinst du, ne?
Ja, ey, das war ja, wie gut war das denn?
Ja, der ist ja auch, also das, was ich ja krass finde, ist, das ist ja, das darüber haben wir immer so rumgeungt, ne? Aber das hat man gegen Dortmund so krass gesehen, das ist ja fußballerisch ein ganz anderer Schnack.
Ja, richtig.
Also ja, und auch so diese scharfen, halbhohen Pässe durch die Mitte, ja.
Exakt.
Wirklich gut. Und in der Strafraumbeherrschung war er top diesmal.
Ja. Und ich fand, er hat eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt vom ersten Moment an und also wirklich beeindruckend. Also, und wie echt gesagt, 100% Spiele, 11 des Tages diese Saison. Ja,
genau,
mehr muss man dazu nicht sagen. Fand ich wirklich gut. Auch da kommen jetzt natürlich die ersten Ungeduldigen. Ja, muss man da jetzt über einen Torwart wechseln und wie ist da deine, du bist Torwart, du warst Torwart.
Ja, ich bin bei sowas generell, auf der Seite, die man von Fußballprofi-Trainern ganz oft hört, nämlich du überlegst dir 4-mal als Coach, ob du einen Torwart vorschnell wechselst, weil du mit ein bisschen Pech dann nicht 2 bärenstarke Keeper hast, sondern 2 total verunsicherte Keeper. Ja. Ich finde, ich habe den Daniel Koteos von der Deichstube dazu auch gehört, der halt auch sagte, du musst einfach auch bedenken, was Pavlenka in den letzten 18 Monaten für Werder kontinuierlich für Leistung abgerufen hat. Jetzt also auf der Linie, Arsch retten Situationen. Und das darfst du halt eben auch nicht außer Acht lassen. Da bin ich dann komplett bei ihm. Ne? Also ich finde, dass Pavlenka etc. darf nicht nachlassen und muss diese Chancen nutzen, um sich auf Dauer an ihm vorbeizuschieben. Aber, und er muss da sein, wenn Pavlenka mal eine Schwächephase hat und man dann wirklich mal darüber sprechen sollte, ob, aber Pavlenka hat gefehlt, weil er verletzt war und nicht, weil er schlecht gespielt hat.
Nur ein Spiel.
Genau.
Ja, das ist ja auch noch so ein Faktor. Wir reden ja nicht über sowas wie in Leipzig, wo irgendwie Gulaschi ein Jahr ausfällt und der Kapitän war und jetzt ist er einigermaßen wieder fit, aber so, und jetzt wird langsam drüber nachgedacht, ob der in 4 Wochen dann Blaswig, der ja auch super gehalten hat, ob er jetzt wieder, und wie bei Pavlenka spielen dann natürlich auch noch so Treue und Dankeschön-Gedanken eine Rolle. Pavlas ist ja auch mit uns in die zweite Liga gegangen, das hätte er ja auch nicht machen müssen.
Ja. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, also auf der Linie finde ich, ist Pavlenka wirklich bärenstark. Und wenn wir über das Fußballerische und über die Lufthoheit sprechen, hat Cetera jetzt gegen Dortmund gezeigt, beeindruckende Leistung gezeigt, fand ich wirklich. Ja. Auf der Linie auch gut. Aber Cetera hat auch schon Spiele dabei gehabt, wo er 2, 3 haltbare, sagen wir mal, durchgelassen hat. Also ich glaube, dass du da gut beraten bist, wenn du das nicht leichtfertig aufs Spiel setzt, was du im Pavlenka hast. Und gut zu wissen, dass wir so eine 2 haben, weil muss man ja auch mal sagen, ey, der lässt sich ja wirklich nicht hängen. Der ist mit dieser Rolle total zufrieden. Wie selten hast du das, dass ein Torwart sich so genügsam auf die Bank setzt, da ist, wenn er gebraucht wird und dann aber nicht rummault, wenn er wieder auf die Bank muss.
Ja, ja, können wir uns freuen. Ja. Das ist wirklich so. Ne? Und auch gut zu wissen, dann steht nicht bald die Vertragsverlängerung von Pavlenka an. Also da hätten wir jetzt nicht den ultimativen Druck, sag ich mal.
Genau.
Ne? Aber stimmt schon, ich habe auch bei manchen Testspielen und so hat man das gesehen, dass Pavlas bei 1-gegen-1 Situationen und auch so bei Reflexen da doch deutlich stärker ist noch als Zetti.
Ja. Ja.
Fand ich. Aber trotzdem, also super Leistung. Und ich meine, gerade jetzt für so ein Spiel gegen Dortmund war das natürlich, hat er uns natürlich mega geholfen mit dieser Ballsicherheit.
Ja, ja, total. Das fand ich wirklich beeindruckend, auch wie er wirklich gute Flanken gepflückt hat, ne? Also teilweise auch wirklich im Luftkampf gepflückt hat. Hut ab. Also ich hab schon nach den ersten 2, 3 Aktionen gemerkt, okay, der ist gut drauf heute, fährt dann den Nervositätslevel klar gleich wieder ein bisschen runter. So, ja, und es war gut zu sehen, gut zu wissen, und wie gesagt, auf den lasse ich nichts kommen. Ne? Der hat sich auch im Aufstiegsjahr so tadellos gehalten als Nummer 2 und immer supportive gewesen für alle Leute im Team und so. Ich finde, das ist ein geiler Typ. Ich bin echt froh, dass wir den haben.
Ja, absolut. Ja. So, Herr Siegert, jetzt kommen wir auf die Minuspunkte zu sprechen.
So, klingt wie im Jahresgespräch.
Ja. Ne, hier ist ja...
Wo, ja, da bin ich aber mal gespannt.
Wo sehen Sie Werder Bremen denn in 5 Jahren?
Genau. Ich würde jetzt den ersten Spiegelstrich machen und gleich mit dem großen Bereich Offensive anfangen.
Ja, der große Bereich Offensive, den habe ich hier komischerweise auch stehen.
Komisch.
Hashtag dornige Chancen.
Ja.
In der Offensive. Denn ich meine, okay, jeder hat es gesehen und wir haben es ja auch schon zu Anfang so ein bisschen angedeutet. Das ist halt so ein bisschen so, wie wenn, ne, es ist egal, von wo du ziehst, irgendwie, wenn die Bettdecke ist immer zu kurz. Ja, irgendwas ist immer, ne, Füße raus oder Gesicht. Genau. Ich weiß es nicht. Aber diese Balance ist halt einfach noch nicht da, ne? Und ich habe wirklich so ein paar Mal gedacht, gerade in der ersten Halbzeit, wo ja im Prinzip man dachte, ey geil, es geht alles auf.
Ja.
Und es ist, also, I cannot ask for more. Weißt du? So, die Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben einigermaßen sicher gestanden, wir haben wenig zugelassen, unser Ersatzkeeper hat funktioniert, Füllkrug war aus dem Spiel genommen und wir haben sogar immer wieder Nadelstiche gesetzt, wo wir geil uns durchkombiniert haben und auch wirklich ja durch waren und schon im Laufduell waren.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, und diese, du sprachst eben von so Lieblingsfloskeln von Profitrainern. Ja. Nadelstiche setzen ist ja auch so ein Ding. Ja. Und das ist uns ja wirklich gelungen. Und ich dachte in der ersten Halbzeit ein paar Mal, Alter, wenn jetzt Nabi Keita auf dem Platz wäre, dann wüsste dann irgendjemand, der jetzt das Ding zu Ende spielen kann.
Ja, das sind halt Nadelstiche, aber leider mit der Häkelnadel von Oma. So, da ist halt einfach, die könnte spitzer sein, die Nadel.
Du meinst eine dornige Häkelnadel schon.
Ja, genau. Naja, weil ich bin da total dabei. Weil ich,
ja, hast
ich
du fand's auch so gesehen, oder?
Im Ansatz super. Aber dann hast du wirklich der letzte oder vorletzte Ball sind dann wirklich, dass du also wirklich Sachen schmeißen könntest, einfach weil es aussieht, als wäre es einfach hingerotzt. Ja.
Naja, das fand ich nicht. Hingerotzt finde ich nicht den richtigen Ausdruck. Ich finde eher, es ist so, es wirkte dann so hilflos.
Ja, aber Schmiedi hat einfach, weißt du, Schmiedi, oder total gutes Beispiel, diese eine wirklich vielversprechende Szene, wo Schmiedi zu Fall gebracht wird und Duxch direkt neben Schmiedi steht, der Ball zurückkommt und Duxch den Ball vorbeilaufen lässt, weil er davon ausgeht, dass er einen Freistoß kriegt.
Ja, richtig.
Und dann reklamiert wie ein Bekloppter und Dortmund fährt den Konter. Ja.
Und schießt fast das Tor. Ja.
Ja, und das sind halt so Situationen, das meine ich mit hingerotzt, weißt du? Es gab so drei, vier Szenen, wo ich einfach dachte, spiel das konsequenter und schärfer in deiner Körperlichkeit zu Ende und es wird richtig gefährlich. Ja.
Und da haben wir auch geärgert. Also über diese Szene haben wir auch lange im Froggies diskutiert. Mhm. Ja? Und auch da so 50-50 von wegen, ey, du musst weiterspielen, bleib doch nicht stehen, spiel weiter, du kannst doch den Ball und so. Ja. Und dann gab es aber auch die Fraktion, die sagte, ey, man muss den Vorteil nicht annehmen. Ne? Wenn du sagst, ich will den Vorteil nicht haben, dann darfst du halt nicht zum Ball gehen, ne? So. Und so hätten wir es natürlich auch entscheiden können, weil mal ganz ehrlich, diese Freistoßsituation, die wäre ja, also da hatte Duxchi ja schon, da wurde es ja schon feucht unten rum bei ihm, weil er genau wusste, geil, jetzt schieße ich auf die, ne?
Ja, auf die Südtribüne.
So. Ja.
Ja. Ja, das wären 18 Meter.
Da steht meine ganze Familie aus Dortmund.
Ja, so, ne? Das wäre eine perfekte Situation gewesen, klar.
Ja.
Okay, mal abgesehen davon, dass die Szene von Schmiedi, auch wenn er auf den Füßen geblieben wäre und den Ball früher losgeworden wäre, wirklich vielversprechend war.
Genau, und das sowas ärgert mich viel mehr. Ne? Ja, genau. Denn ich meine, also ich sag mal, 3/4 aller Schiedsrichter in Deutschland pfeifen. reflexhaft diesen Freistoß dann für Duxch. Ja. Weil damit machst du ja nichts falsch. So, klares Foul und kein Vorteil mehr und so. Ja. Aber mich haben andere Sachen viel mehr geärgert. Es gab relativ früh im Spiel, ich glaube nach Ecke Dortmund, eine Kontersituation, wo du Kovnatski ist durch, ja, und hat das Laufduell gegen Mahlen. Ja. Also ja, Mahlen ist der letzte Mann von Dortmund und da läuft praktisch Angreiferstürmer gegen Defensivstürmer und klar ist Mahlen vielleicht ein bisschen schneller, aber er zieht nicht mal, er versucht nicht mal, das Foul zu ziehen oder so, was ja sofort rot gewesen wäre gegen einen unerfahren, gegen jemanden, der kein Verteidiger ist. Musst du doch versuchen, ins 1-gegen-1 zu kommen. Ja. Du musst doch den Körperkontakt suchen, versuchen zu kreuzen, egal wie. Ja. Aber dann macht er 10 Schritte, lässt sich abdrängen und stoppt dann ab. Ja. Und mal nimmt ihm den Ball vom Fuß. Ja. Also wirklich, und dann guckst du hin auf der Leinwand zum zweiten Mal, ach Mensch, das war wirklich Malen. Ja. Das war kein Verteidiger. So, und sowas ärgert mich. Und Schmied hatte auch so ein paar Sachen, wo du denkst, ey, mach einmal das Richtige und dann steht einer alleine vom Tor.
Ja, und Kovnatski hat auch eine Szene gehabt, wo er sich selber austrickst. Da geht er ins 1-gegen-1 und versucht so einen Haken zu schlagen und vergisst den Ball dabei. So, also ja, das meine ich halt damit, ne? Also im Ansatz ja auch in Ordnung. Es war ja nun mitnichten so, dass du sagst, ja, wir haben zwar defensiv gut gespielt, aber wir haben halt offensiv halt uns gar nichts getraut, sondern im Ansatz war das okay und du hast sogar auch, finde ich, sehen können, was die Idee war.
Ja,
Stichwort Nadel, Hashtag Nadelstiche.
Ja.
Und wirklich schmerzhaft und schade zu sehen, dass das nicht geht. Ich glaube jetzt, das wäre auch nochmal anders gelaufen, wenn sie Boré nicht direkt vor dem Spiel aus Amsterdam vom Flughafen hätten holen müssen mit, mit 13 Stunden Interkontinentalflug irgendwie in den Knochen.
Im Schlafwagen.
Ja, weißt du, aber ich glaube nämlich, Boré wäre für dieses Spiel perfekt gewesen.
Das dachte ich nämlich auch, ne? Wir hatten ja beide ein bisschen mit Jinma gerechnet.
Ja.
Ich konnte dann verstehen, warum er nicht von Anfang an gespielt hat.
Ja.
Ich konnte auch diese Idee bei Kovnatski verstehen, weil es natürlich auch darum ging, Stichwort das, was Khedira sagte, was du eben zitiert hast, ne? Wenn du immer nur defensiv stehst, irgendwann ist die Kraft weg. Es ging natürlich auch darum, den Ball vorne festzuhalten.
Ja.
Ne? Dass du selber mal den Ball hast, dass du selber mal, und das haben wir ja in der ersten Halbzeit und sogar noch in der zweiten Halbzeit phasenweise richtig gut gemacht, den Ball zu holen und ihn dann auch mal für 2 Minuten zu behalten.
Ja, genau.
Ne? Hinten rum zu spielen, nochmal quer, die anrennen zu lassen mit Pressing und so.
Genau.
Und Dortmund hat dann ja auch ab und zu, wusste nicht genau, gehen wir jetzt drauf, gehen wir nicht drauf. Das haben wir richtig gut gemacht. Aber er hat einfach nicht genügend Bälle festgehalten, obwohl das eigentlich einigermaßen gelungen ist. Duxch ja auch, das ist ja auch eine Stärke, aber dadurch fehlt er halt völlig die Gefahr in der vorderen Reihe. Als Jinma dann kam, wir dachten halt auch in der ersten Halbzeit, Alter, was ein Spiel für Jinma, für diese Kontersituation.
Ja, genau.
Also das Ding gegen Mahlen, das wäre so ein geiles D-Zug-Duell geworden, aber Jinma wäre auf jeden 100%ig zum Tor gezogen.
Ja, ne? Genau.
Aber das weißt du dann halt nicht. Klar, da wäre er optimal gewesen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, vor allem als wir zurücklagen, da hilft dir so ein Spieler dann nicht mehr allzu viel.
Wie Jinma.
Ja.
Ja, wobei, was ich halt, also unterschreibe ich, aber was ich halt bei Jinma geil finde, ist, der hat trotz allem, selbst in so Spielen, wo du das Gefühl hast, okay, wir spielen jetzt gegen einen defensiv stehenden Gegner, der kriegt jedes Spiel 3 bis 4 Szenen, wo er wenn er abgewichster ist, das richtig brandgefährlich wird.
Ja.
Weil er kommt auch gegen eine defensiv stehende Mannschaft praktisch immer zur Grundlinie durch.
Du hast recht, ja. Und das sind so Sachen, da will man sich gar nicht vorstellen, wie gut der in 3 Jahren ist.
Ja, genau. Oder wie gut der in einer Mannschaft ist, die ein etwas anderes, also wo die Automatismen noch besser sind. So Stichwort, den Rückraum besetzen, wenn er zur Grundlinie durchkommt und so.
Also du meinst so wie Werder Bremen im Februar.
Ja, oder im Meer, genau, oder im Winter, genau. Deswegen, weißt du, das ist halt was, wo ich glaube, an dem werden wir noch so einen Spaß haben, wenn die Rückraumbesetzung eine andere ist und die Automatismen besser greifen, so, ne?
Ja.
Aber in diesem Spiel, was mir halt auch aufgefallen ist, was ich wirklich gut fand, war, dass wir durch diese Griffigkeit im Mittelfeld, Stichwort Steje und Bittencourt, die teilweise auch so entnervt haben, dass denen so geile Flüchtigkeitsfehler unterlaufen sind, wo die teilweise Gefahr liefen, das Publikum zu verlieren. Richtig. Also Stichwort so komische, so ungenaue Pässe, die im Seitenaus landen und dann das aufkommende Rumgepfeife auf den Haupttribünen und so. Ja. Einfach nur, weil sie davon genervt waren, wie wir ihnen auf den Sack gegangen sind.
Richtig. Im Mittelfeld. Ja. Genau. Und damit ist ja unser Plan schon aufgegangen.
Ja, genau. So. Das war genau das, was wir wollten. Ja.
Ärgerlich dann, wie gesagt. Aber ich glaube nicht, man kann, also wenn man sich über irgendwas ärgert, dann habe ich überlegt, dann kann es eigentlich nicht das Tor für Dortmund sein. Weil damit musst du rechnen und gerade, ja, wir haben es besprochen, das ist also wirklich kaum zu verteidigen, weil es einfach so gut ist.
Ja,
so,
ne? Ist einfach gut gemacht, genau.
Sondern wenn man sich über irgendwas ärgert, dann halt irgendwie, oder so geht's mir zumindest, dass wir da unsere kleinen Nadelstichchancen, dass wir das nicht vernünftig zu Ende gestrickt haben, um mal im Bild zu bleiben.
Ja, ja, trotzdem, also für mich ist die Quintessenz dieses Spieltags in der Tat, wir sind nicht mehr weit weg von mal wieder ein Erfolgserlebnis.
Also du meinst im Sinne von Traveling?
Ja, genau, genau. Irgendwann schaffen wir es, den ersten Gang einzulegen, damit das Auto langsam mal rollt.
So, denn so ist es doch. Ne? Ja. Also in Darmstadt und Heidenheim waren wir noch der alte Polo.
Der Rohrkrepierer, ne? Ja, genau.
Der Polo mit Choke, die ganz Alten erinnern sich, ne? Und da ließ man so den Motor im Standgas, bis er dann irgendwann so geblubbert hat und ausgegangen ist. Das waren wir in Darmstadt. Ja, aber die Handbremse noch angezogen natürlich und kein Meter bewegt, ja. Und Dortmund war immerhin schon der Polo getuned.
Ja.
Ja, ja, gut. Und man lässt so ein bisschen das Gaspedal aufheulen. Ne? Es klingt immer noch wie ein Polo, aber es klingt schon ein bisschen mehr aggro.
Jetzt müssen wir nur noch die Reifen aufpumpen.
Ja, richtig. Jetzt, aber den richtigen Gang haben wir immer noch nicht gefunden. Ja, also wir sind immer noch ein bisschen im Leerlauf.
Ja, und wie viel Starthilfe kriegen wir von Union?
Ich weiß nicht, also ich sag mal so, um den Flachwitz komplett zu machen, die gelben Engel haben uns nicht geholfen.
Ja. Ja, sehr schön.
So, schlechter wird's auch nicht mehr jetzt.
Ja, genau. Ja, aber ist ja viel Ernsthaftigkeit auch drin in dem Witz, nämlich jetzt kommt Samstag Union und trotz aller Verbesserungen, die wir gesehen haben, das ist so ein krasses, eigentlich schon, also ein Muss-Spiel, ein Muss-Punkten-Spiel, oder?
Ja, und also für uns ja und für die ja noch viel mehr.
Ja.
Das ist ja das Krasse. Ja. Und ich glaube, es ist auch echt schwierig, aus dem Dortmund-Spiel jetzt Ableitungen für Union.
Das wird was komplett anderes.
Zu machen. Genau wie, ne, Union hat gerade zu Hause 0-3 gegen Stuttgart auf den Sack gekriegt und war im Prinzip in derselben Situation.
Ja.
Ja? Union ist ja einfach wie der große hässliche Bruder von Werder Bremen. Ne? Auch die sind, ging es anderthalb Jahre lang relativ steil nach oben, von ihrem Startpunkt. Bei Union ja sogar noch länger und das Ganze halt auch noch irgendwie ein, zwei Ligen höher bis in die Champions League, wissen wir alle. So, klar, mit Investoren und Jugendarbeit abgeschafft und müssen wir nicht drüber reden, ne, ob man so ein Geschäftsmodell will, aber es hatte ja Erfolg. So. Und die hatten jetzt auch das Ziel, okay, wir machen einen Umbruch. Ja, wir machen Umbruch, wir wollen jetzt nicht nur mehr unser Union-Winning-Ugly-Ding machen, wir wollen jetzt auch große Spieler holen, wir wollen jetzt auch qualitativ, soll das besser aussehen nach vorne und so. Ja, also auch einen kleinen Umbruch. Und die strugglen in diesem genau wie wir und die stehen auch noch mit dem Polo auf dem Parkplatz, wenn du verstehst.
Ja. Allerdings haben die den Motor noch nicht anbekommen, so gefühlt.
Nee, die haben den Motor noch gar nicht an. Die haben die Handbremse noch nicht mal gefunden. Ja. Da waren jetzt Knoche und Khedira, ne? Haben wir auch schon drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, als es hier in den Folgen darum ging, warum immer groß, warum immer jung. Mhm. Ne? Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass zum Beispiel Leipzig und Union auch in so schwierigen Umbruchphasen auch auf Kampel, Paulsen und am liebsten auf Knoche und Khedira setzen. Ne? Ja. Und selbst Bonucci dann draußen war, bis sich Knoche verletzt hat. Mhm. So, aus den gleichen Argumenten, so kamen wir drauf, ne, auf Union. Jetzt waren ja. Knoche und Khedira auch noch verletzt. Jetzt waren die sogar schon wieder da gegen Stuttgart.
Ja.
Und trotzdem, auch da war danach zu lesen, auch Schritt in die richtige Richtung und ja. so, genau wie bei uns, aber haben 0-3 auf die Fresse gekriegt.
Ja, und jetzt fangen bei denen die Medien auch schon an, Fischer nicht mehr als unkündbar zu sehen.
Ja.
Ja, das kommt halt dann eben auch zwangsläufig mit dem wachsenden Erfolg, aber trotzdem,
die Ungeduld wächst halt auch, ne?
Ja,
so, und so Leute wie Schmidt und Streich wären schon lange nicht mehr da, wenn die Vereine nicht mal 3 Wochen Geduld gehabt hätten.
Ja, genau.
Irgendwo, ne? Bin gespannt, wie das bei Union ist. Vielleicht machen die Investoren da auch Druck, ne? Das kann auch sein.
Aber ich komme nochmal auf die Frage zurück. Eigentlich ja wirklich ein Spiel, wo du punkten musst, oder? Weil ich hatte jetzt gesehen, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, dass Werder jetzt so 5 schwierige Spiele anstehen für Werder, ne?
Ja.
Jetzt habe ich aber gesehen, das ist ja nicht nur, weil ich damals aufgezählt hatte, Hoffenheim, Dortmund, Union, Wolfsburg, Frankfurt, sondern das habe ich dann gesehen, das geht ja auch noch weiter mit Leverkusen, Stuttgart.
Ja, ja.
So, also wir haben ja jetzt wirklich ein richtiges Brett vor der Brust, deswegen musst du das eigentlich fast, musst du hier wirklich, stehst du schon so ein Stück weit unter Druck oder siehst du das anders?
Ja, klar, also das wird jetzt gewollt und erwartet, aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch so, ne?
Ja.
Und trotzdem ist, glaube ich, die Chance gegen Union zu gewinnen nie so groß wie jetzt.
Ja.
In dieser Phase der Saison. Also jetzt im Moment sind die kein großer Gegner, kein großer Club.
Wann spielt Union Champions League? Diese Woche?
Dienstag.
Ja. Ah ja, okay, alles klar.
Spielt morgen, ich weiß gar nicht, gegen Neapel
spielen die.
Ja. Und dann ist das Spiel ja auch schon wieder Samstag 15:30 Uhr. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Vor allem ist es halt auch ein Vorteil, dass da jetzt die ganze Konzentration bei Union und auch bei allen Spielern jetzt auf diesem Highlight Neapel liegt.
Ja.
Ne? Und die eh aus der Krise, also die sehr viel mit sich selbst beschäftigt sind und jetzt in dieser englischen Woche mit Champions League Neapel natürlich noch mehr, das könnte uns natürlich helfen. Wir können uns jetzt hier wirklich 7 Tage lang auf diesen Gegner vorbereiten.
Ja, und halt eben auch eine Erfahrung, die eigentlich, die du ganz oft beobachten kannst bei den Teams, die ihre erste Champions League Saison spielen, ne? Dieser Fokuswechsel zwischen große Champions League Abende und Schwarzbrotkunst am Wochenende Exakt. Bundesliga manchen Teams einfach wirklich, wirklich schwerfällt.
Ja, und das liegt ja aber auch, ne, Freud für Anfänger, Hashtag Küchenpsychologie, aber das liegt ja auch in der Natur jedes Menschen, weißt du? Wir sprachen da auch drüber in den letzten Folgen, dass das auch mentalitätstechnisch erstmal, wie soll ich sagen, erstmal kurz Hängematte ist, wenn du ein Karriereziel erreicht hast, wie von der belgischen Liga und 200.000 Euro verdienen, in eine große Liga, ne, zu Werder Bremen gehen und das Zehnfache verdienen, kann ich erstmal einen Haken in meiner Karriereplanung, habe ich ein ganz großes Ziel erstmal erreicht, dann ist erstmal 5-6 Wochen logischerweise die Spannung nicht mehr bei 120%.
Ja.
So, ganz klar. Und genauso ist es halt auch bei jedem einzelnen Spieler, der dann mit Union denkt, überleg mal, so ein Typ wie Trimmel, ja, der hat irgendwie Österreich, 2. Liga, Deutschland, 3. Liga, plötzlich spielt ist der Kapitän von der Champions League Mannschaft. Ja. Ne? Ja. So. Und, dass das natürlich Highlights in den Köpfen sind, wo sich ganz viel, wo die auch wissen, dass die ganze Welt zuguckt.
Ja.
Bei so einem Spiel. So. Und dann bist du es aber der kleine Yannick Haberer, ja, den du in Freiburg irgendwo da im Schwarzwald von einem Spielplatz geholt hast und plötzlich spielt der Champions League, dass der natürlich dann, oder jeder Einzelne, dass es natürlich viel verlangt ist, dann in Bremen um 15.30 Uhr Samstag auch wieder auf dem Level zu sein, ist halt klar so.
Und
daher kommen so Sachen wie im Stile einer Spitzenmannschaft und so, weil es gibt halt, Qualität von Spielern zeichnet sich halt da auch dadurch aus, ob sie in den wichtigen Momenten an ihr Level kommen.
Ja.
So. Ja. Entschuldige, Laberflash.
Ja, aber es ist ja so. Es ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte. Ne, dass das möglicherweise für Werder auch ein Vorteil sein kann. Jetzt zeichnet sich ab, dass bei Werder mindestens Stark und Pieper wiederkommen. Ich habe heute oder gestern noch gehört, Fritz hat den Keita-Zahn sehr schnell gezogen und gesagt, also Union definitiv nicht, eher sogar noch ein, zwei Spiele mehr, die er pausieren muss.
Okay, da hatte ich jetzt überhaupt ernsthaft gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
Genau. Es hieß ja sowieso zwei Spiele. Trotzdem ist Fritz gefragt worden, ob möglicherweise Wunderheilung und Keita eventuell für Union schon wieder eine Option. Er hat aber sofort gesagt, nee, überhaupt nicht. Aber wenigstens Pieper und Stark wohl gar nicht unwahrscheinlich, dass die wieder am Start sind.
Ja.
Was uns zur Frage bringt, wollen wir mal auf Rate die Aufstellung gucken?
Ja, ich überlege gerade, haben wir irgendwas vergessen zu sagen? Nö, ne?
Eigentlich nicht, aber ich habe gerade noch mal kurz überlegt, ob wir eventuell doch auch Rate die Aufstellung wieder auf die virtuelle Ebene schieben wollen.
Können wir machen.
Inklusive der Tipps.
Du bist Ende der Woche nicht verfügbar, ne?
Nee, rate mal, wo ich bin Ende der Woche.
Berlin?
Richtig.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ja, okay, nee,
machen
egal, kurz Urlaub mit den Kids. Solange du mir weiter täglich Blumen schickst, ist mir das egal.
Ja, das selbstverständlich mache ich das. Aber trotzdem werde ich in der Lage sein, mit etwas fundierterer Rate die Aufstellung. Naja, fundiert, haha, bei Sieger, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber wenigstens wissen wir dann mehr über die Personallage. Wenigstens wissen wir dann mehr über die Personallage, wenn wir Ende der Woche Ole Werner auf der PK mal gehört haben. Und dann traue ich mir auch einen Tipp zu, der nicht komplett ins Blaue geschossen ist, wenigstens.
Okay. Obwohl, wie gesagt, ich würde mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, als dass es eigentlich ja bis auf die Offensive ja jetzt nicht allzu viele Gründe gibt zu wechseln.
Ja, bin ich im Grundsatz bei dir. Bei Stark habe ich noch so ein Fragezeichen, wie gut er den findet, dass er ihn unbedingt wieder drin haben will. Aber ja. Sonst bin ich erstmal bei dir. Also die Leistung hat mir gefallen. Ich fände es ehrlicherweise auch gut, Jung nochmal ein Spiel zu sehen auf LIV.
Ja. Wie gesagt, auch Friedel hat ja wirklich, fand ich ja, sein bestes Spiel seit Monaten gemacht.
Ja.
Und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich vielleicht einfach in dieser Position einfach wohler fühlt.
Ja, das kann gut sein, ja.
Die ihn halt ja weniger auch in diese 1-gegen-1-Duelle
gezwungen hat, ja, das stimmt, ja.
Ne? Und ich sehe im Moment und auch da, ne, der Faktor, wir sprachen bei Leo Bittencourt drüber, Hierarchie bilden, ne, dass das natürlich auch für einen gestruggelten Captain auch vielleicht ein wichtiger Faktor ist, dass er jetzt als Abwehrchef kommt und überzeugt. Stärkt vielleicht auch die Dings. Krass wird natürlich so ein bisschen gegen Union, dass die ja wirklich unser System spiegeln, ne? Auch mit diesem ne? Und so Duelle Gosens gegen Weiser. Und so, das wird natürlich schon ganz interessant.
Nochmal sehr gespannt, aber man muss halt eben dann auch sagen, ich hoffe, dass unser Team die Erkenntnis aus dem Dortmund-Spiel mitnimmt, nämlich auch die Tatsache, dass du mit Giftigkeit und Galligkeit schon ganz viel wettmachen kannst, auch was so fehlende Automatismen angeht und solche Geschichten.
Ja.
Ich hoffe, dass sie das verinnerlichen und dafür finde ich dann Union wieder einen guten Gegner, weil die sich grundsätzlich auf sowas auf Augenhöhe einlassen und sich nicht zur Maxime machen, dann lasst euch mal umtreten und fliegt ein bisschen durch die Gegend und lamentiert ein bisschen.
Ja.
Deswegen bin ich da sehr hoffnungsfroh, dass mindestens ein Spiel auf Augenhöhe bei rumkommt.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, diese Woche hilft uns sehr, Automatismen zu finden.
Ja.
Ja, weil wir uns komplett drauf konzentrieren können,
ja.
während Union ja mindestens bis Donnerstag mit anderen Dingen beschäftigt ist und dann noch Anreise hat und so.
Ja, genau.
Also da werden sich keine Automatismen finden diese Woche.
Ja.
So, da liegt der Fokus ganz woanders. Wir können uns komplett darauf konzentrieren. Ne? Und ich glaube, interessant wird, glaube ich, die Frage, wie spielen wir gegen die? Weil wir wissen alle, wie Union erfolgreich war, nämlich indem sie das Spiel nicht machen. Also, ne, und wir wissen auch, wie wir in Heidenheim und Darmstadt und gespielt haben mit unseren Problemen in der Mitte und so. Und wir dürfen uns halt einfach nicht deren Spiel aufzwängen lassen,
ja.
Weißt du? So, und die Frage ist, glaube ich, die spannendste Frage für mich, wird Ole Werner auch so mutig sein und im Heimspiel gegen formschwache Unioner auch eher so ein bisschen diese Igel- und Nadelstichtaktik zu spielen, wie auswärts in Dortmund.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich auch die große Frage. Stichwort Heimspiel und Heimkulisse. Ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt. Weil du hast halt immer noch die Möglichkeit, aus dieser Erfahrung heraus relativ schnell zu merken, okay, hier geht was, und dann eben auch eventuell schon ein bisschen früher mutiger zu werden. Aber auf jeden Fall erstmal diese Maxime ausgeben, um dem Team auch zu verdeutlichen. Wichtig ist, dass ihr euch die Stabilität in der Defensive und im Defensiven holt.
Ja. Und wir sind ja auch, klar stehen wir unter Druck, aber die stehen ja noch 100-mal mehr unter Druck. Ja,
das stimmt.
So. Und auch auf die Gefahr hin, ich bin auch genau dafür, winning ugly, Mut zur Hässlichkeit.
Ja, genau.
Ja, zu sagen, dann scheiß doch, dann biete Union doch das 0-0 an zu Hause. Für uns ist das ein wertvoller Punkt. Gegen eine Champions League-Mannschaft zu Hause, 0-0. Ja. Vielleicht springt am Ende sogar noch ein Glückstor raus. Ja. Biete ihnen doch das 0-0 an. Die haben doch viel mehr Druck. Ja, und die stehen doch unter Zugzwang, Dreier zu holen. Und die können noch viel weniger das Spiel machen als wir.
Ja, bin ich komplett dabei.
Ne? Und das muss doch, würde ich jetzt sagen, Montagmittag vor Kaffee und Kuchen noch, aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster, als dass ich sage, das Motto muss sein, Mut zur Hässlichkeit.
Ja.
Ne? So wie
schönes Motto. T-Shirt für den Merch-Shop.
So, ne? Wie damals meine Eltern, als sie meinten, okay, wir behalten den.
Mit unseren beiden Gesichtern auf dem Rücken.
Ja.
Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal einen Strich, haltet unsere Social-Media-Profile im Auge, vielleicht auch mal bei Blue Sky gucken.
Apropos, darüber wollten wir noch sprechen, Mut zur Hässlichkeit, Blue Sky. Wie ist es denn? Hast du den blauen Himmel schon grün-weiß
tapeziert, Tine Wittler? Ich als alter digitaler Boomer habe ja große Probleme damit, mich auf zwei Plattformen gleichzeitig zu bewegen. Deswegen habe ich nach langem Überlegen und auch durch die vergangenen Erfahrungen, die ich bei Twitter gemacht habe, mittlerweile mich wirklich entschlossen, den Twitter-Account mal sein zu lassen, auch wenn der ein großer Account mit viel, also ein relativ großer Account mit vielen Erinnerungen ist, aber das gefällt mir da einfach überhaupt nicht mehr. Wir pflegen da trotzdem unseren Worum-Podcast-Account weiter und du bist ja auch noch da unterwegs und hältst die Worum-Podcast-Fahne hoch.
Ja, ich bin noch nicht so ganz entschieden.
Ja, wann immer du kollegiale Fallberatung brauchst, sag Bescheid. Aber ich turne jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen bei Blue Sky rum. Das gefällt mir einfach und wenn nicht von dem Miteinander, dann doch wenigstens vom Unterbau gefällt es mir dort derzeit deutlich besser.
Ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, wissen genau, was du meinst.
Ja, sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, behaltet auf jeden Fall unsere Profile im Auge, denn rate die Aufstellung und die Tipps, die kommen auf jeden Fall noch diese Woche, versprochen. Werder-Spiel am Samstag, 15:30 im Weserstadion und ich hoffe, dass wir uns dann möglichst schnell danach wiederhören, um mit guter Laune 3 Punkte zu feiern, denn ich könnte mich an diese relativ frühen Aufnahmezeitpunkte in der Woche gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich find's gut, aber du hast irgendwie diese Lohnarbeit.
Ja,
immer genau. An der Hacke.
Ja, wir werden uns was überlegen, mein Lieber. In diesem Sinne, ihr Lieben, kommt gut in die Woche und lasst es euch nicht zu lang werden. Am Wochenende ist schon wieder Fußball. In diesem Sinne, haut rein und mein Süßen, wir schnacken bilateral und hören uns wieder.
Machen wir. Gute Woche, gutes Spiel.
Ciao.